SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Befreit wollen wir ins neue Jahr gehen, Christine Werner.
In Ordnung, Wolfram Wessels.
Befreit war jedenfalls das Thema auf dokublog.de. Danke für die Beiträge, die auf der ersten Spur zu hören sind.
Spur 1.
Freiheit. Hit reift. Fire hit.
Auf der nächsten
Spur 2
sprechen wir über den Günter-Eich-Preisträger Rohr-Wolf und sein Hörspiel Lebenswerk. Hören dann
Spur 3,
was Tom Leonhardt auf den Radioblog gestellt hat.
Spur 4,
stellen ein Feature über arabische Filmemacherinnen vor und
Spur 5,
kurz vor den Nachrichten gibt es unsere Nachrichten aus dem Off. Und das ist Switched on Wagner von Michael Ambros auf dokublog.de geladen.
Nach dem Tod Richard Wagners hat Friedrich Nietzsche mit seiner Schrift Der Fall Wagner zu einem großen Befreiungsschlag gegenüber seinem eigentlich immer noch verehrten Freund und Komponisten ausgeholt. Befreit ist auch diese Fassung eines der wohl populärsten Stücke Richard Wagners, des Walkürenritts aus der Oper Die Walküre. Befreit aus ihrem orchestralen Kontext.
Spur 1. Dokublog.
Befreiung. Geb nur. Fee. Bereifung.
Dieses Jahr wird der Befreiung gedacht, der Befreiung Deutschlands von den Nazis vor 70 Jahren. Begonnen hat sie im Januar 1945 mit der Befreiung von Auschwitz.
Mit 19 Jahren wurde die ungarische Jüdin Eva Fahidi nach Auschwitz deportiert, dann im Sommer 1944 über Buchenwald nach Stadtallendorf verfrachtet, wo sie fortan als Zwangsarbeiterin in einem der Flickschen Rüstungsbetriebe 50 Kilo schwere Granaten verfüllte. Ende März 1945 rückte die Front näher. Dann begann für Eva Fahidi der Marsch ins Nirgendwo. Er endete auf einer Wiese in einer Scheune.
Und auf einmal befand ich mich mutterseelenallein unter dem hellen Vollmond, vollkommen beleuchtet. Alle sind weitermarschiert. Ich saß dort. Und ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nicht einmal, dass ich in diesem Moment frei geworden bin. Ich saß nur dort mit großen Augen und ich wusste nur eins. Unweit ist die Scheune. In der Scheune ist so schön warm. Da gibt es Stroh. Ich muss zurück. Und an allen Vieren bin ich zurückgeklettert. Erstens dachte ich doch, der Vollmond, der beleuchtet mich so. Man sieht, die ganze Welt sieht nur mich da. Allein in der deutschen Wiese, was mache ich denn dort? Fast Mitternacht. Und was passiert da mit mir? Ich musste schnell in das Stroh zurück. Und als ich dann dort war, die Sekunde kann man nicht vergessen, da überfiel mich die Angst. Gott, was geschieht denn mit mir? Da bin ich ganz alleine. Und morgen kommt jemand und fragt mich, was machst du denn da? Wird er mich schießen oder was geschieht? Und wie ich dabei war, hat sich das Stroh am anderen Ende der Scheune bewegt. Eine von uns konnte sich sogar zum Appell nicht hinausschleppen. Sie ist dort geblieben. Da waren wir schon zu zweit.
4 Tage in der Scheune. 4 Tage in Erwartung der Befreier. Endlich amerikanische Panzer. Schwarze Soldaten nähern sich der Scheune.
Wir haben schon die Tanken bemerkt, dass sie kommen. Und wir waren dort im Stroh versteckt. Aber wir haben sofort gewusst, wir müssen hinaus. Nämlich die Tanken, die wussten nicht, dass wir dort sind. Die hätten auch denken können, dass dort deutsche Soldaten sind mit Waffen und dass die schießen werden. Also da sind wir schnell aus dem Stroh gekrochen und haben uns so schön einzelweise vor der Scheune aufgestellt. Und ich stand dort und habe gezittert, wirklich so. Und wenn ich einmal anfange zu zittern, gibt es kein Ende. Und einer hat sofort seine Jacke ausgezogen, seinen Pullover ausgezogen und mich hingegeben, den habe ich noch heute.
Von der Busta will ich träumen, wenn der Tschardascher lebt.
Ein Doku-Blog-Feature von Konrad Ley.
Spur 2. Rückblick.
So, und damit sind wir bei unserer Konferenzreportage.
Bitte, Oskar Klose.
Ja, genau im richtigen Augenblick. Und ich gebe zurück zu Kurt Brumme nach Köln.
Meine Damen und Herren, es gibt Reporter, die lernen das nie. Aber was sollen wir dagegen tun?
Das wär's vom Bökelberg.
Das war's, was wir inzwischen jetzt noch zu sagen haben.
Da helfen keine Proteste.
Genauso ist es und das Maß ist voll.
Und toremäßig hat sich nichts ereignet.
Ja, wir haben geglaubt, es würde heute Tore geben am laufenden Band.
Der Ball ist rund. Fußballcollage von Roar Wolf. Mit Hörspielen wie diesem wurde der Schriftsteller bekannt und ausgezeichnet. Jetzt wieder.
Tor! Und 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 Tor!
Kurz vor seinem Tod 1972 wurde Günter Eich gefragt, wem er wohl unter den jüngeren Autoren eine Lebensleistung auf dem Gebiet des Originalhörspiels zutrauen würde, die seiner in etwa vergleichbar wäre. Und er nannte Roar Wolf, dessen erstes Hörspiel, Der Chinese am Fenster, im Vorjahr urgesendet worden war. Jetzt wurde Roar Wolf der Günter-Eich-Preis 2015 zugesprochen, der Preis für das Lebenswerk eines Hörspielautors. Hans-Burkhard Schlichting war über Jahre hinweg der Dramaturg, der im SWR mit Roar Wolf zusammengearbeitet und innerhalb der Werkausgabe, die im Verlag Schöffling erscheint, einen Band mit Hörspielen Roar Wolfs herausgegeben hat. Inwieweit lässt sich denn das Hörspielwerk Roar Wolfs mit dem Günter Eichs vergleichen?
Der große Unterschied ist der, dass Roar Wolf, den kann man ganz pauschal betrachten, als den Klassiker des Stereo-Hörspiels, während der Günter Eich als Klassiker der Monoperiode des Hörspiels gilt. Ungefähr stimmt das auch mit den Daten überein. Ne? Mhm. Man kann sagen, dass Günter Eich etwa von den 30er Jahren bis Anfang der 70er geschrieben hat, während Roar Wolf in den 70ern im Radio bekannt geworden ist, dem Publikum. Und Roar Wolf hat von Anfang an das Radio aus seinen medialen Bedingungen betrieben.
Bekannt geworden ist er ja in den 70er Jahren mit seinen Fußballhörspielen. Die heiße Luft der Spiele,
ja,
den O-Ton-Collagen, O-Ton mit H geschrieben, Schwierigkeiten beim Umschalten, der Ball ist rund, Cordoba, Juni 13:45 Uhr. Wie hat denn Roar Wolf diese Collagen erstellt? Hat er die selber im Radio mitgeschnitten? Ist er selber in die Stadien gegangen? Und wie hat er dieses Riesenmaterial, was da ihm offensichtlich zur Verfügung gestanden haben muss, dann in den Griff gekriegt?
Um das überhaupt zu machen und überhaupt anzugehen, muss man ein Maniac sein. Dazu muss man stundenlang im Radio sitzen, ehe man die Sprecher bemerkt, wie sie sich mal versprechen. Es ist so, dass er alle diese Schnitte dann in diesem Material selbst gemacht hat. Mhm. Und viele dieser Spiele hat er selbst aufgenommen. Und viele dieser Sachen sind überhaupt nicht gesendet. Die liegen bis heute als Sonderbestand im Südwestfunk, digitalisiert.
Seine Mitschnitte.
Bus nach Schalke heißt zum Beispiel eins davon.
Was macht denn die literarische Qualität dieser Radiokollagen aus?
Das ist im Grunde das Komponieren des Materials. Dass er beginnt, das Material, und insofern liegt der Jazz überhaupt nicht weit aus der Welt heraus. Ne? Das Material irgendwann dem Fußball nach musikalischen Kriterien zu hören und nach musikalischen Kriterien zu schneiden, diese Sequenzen. Und so spannend zu machen, dass man das wiederhören will. Mhm. Er ist ja ein wahnsinniger Unterhaltungskünstler, das darf man auch nicht vergessen.
Jetzt müssen wir noch unbedingt auf den Big Spiderbeck etwas näher eingehen. 1987 ja. Ist er gesendet worden, ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblenden, eines der erfolgreichsten Hörspiele in Deutschland überhaupt. Wie kam es denn zustande? Du warst ja der Redakteur, der Dramaturg.
Ja, es kam, glaube ich, an einem Novembertag des Jahres 1984 zustande. Da hatten wir lange Spaziergänge durch Baden-Baden gemacht, viel Musik gehört und Billie Holiday gehört und Strange Fruit, daran erinnere ich mich heute noch. Und irgendwann schob mir einen Zettel zu, da stand nur drauf, Bix, eine Radioballade. Da sagte er, das werde ich jetzt schreiben. Und dann entstand dieses Hörspiel, das 70 Mal inzwischen gesendet worden ist. Mhm. Aber dazwischen kam ein Telefonat von ihm, 2 Jahre später ungefähr, dachte, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Hörspiel geschrieben und eine ganze Flasche Whisky ausgetrunken. das schmeiße ich jetzt in den Papierkorb. Dann habe ich ihn überredet, doch erstmal das mir zu schicken und erstmal mich lesen zu lassen. Und das war Big Spider-Wecke. Indem es allerdings um das Whisky-Trinken ging.
Und du hast es nicht in den Papierkorb geschmissen?
Ich habe das nicht in den Papierkorb geschmissen, sondern vielleicht mit einigen Änderungen noch, die ich mit Spezialisten und unserer Jazz-Redaktion besprochen hatte. Aber sehr behutsam Änderungen produziert. Ja.
Roh Wolf war und ist ja nicht nur Hörspielautor. Er hat ja auch zahlreiche Romane veröffentlicht, auch Lyrik veröffentlicht. Roh Wolf hat ja auch selber von sich gesagt, er ist vielleicht weniger ein Schriftsteller, der Hörspiele schreibt, sondern ein Hörspielautor, der gelegentlich auch mal Bücher schreibt.
Ja, das hat er auch gesagt. Ja, stimmt. Das stimmt.
Charakterisiert ihn das?
Ja, durchaus.
Und ist das ein Nachteil für einen Schriftsteller, wenn er sowas über sich sagt?
Nein, nein, überhaupt nicht. Finde ich auch gut. Finde ich auch richtig.
Dann hoffen wir, dass Roh Wolf jetzt auch eine entsprechende Würdigung dann auch findet, wenn im Juli der Preis an ihn dann offiziell verliehen wird. Vielen Dank, Hans-Burkhard Schlichting. Wir sprachen über Roh Wolf, der den Günter-Eich-Preis 2015 erhält.
Spur 1, Doku-Blog.
Frei sein. Reif sein.
Na, für mich war es zum Beispiel eine totale Befreiung, als ich meiner Mutter gesagt hat, sie soll mich nicht mehr jede Woche anrufen.
Befreit von fast allen Zwängen, hat Klaus Schirmer sein Doku-Blog-Feature genannt.
Die hat sich irgendwann mal vorgenommen, so, da bin ich ungefähr so 38 gewesen, ab dem Lebensjahr hat sie zu mir gesagt, Jörg, ich rufe dich jetzt jede Woche einmal an, wir müssen immer mal sprechen. Und das habe ich mir so ein Jahr oder ein bisschen länger, anderthalb Jahre angeguckt und dachte, das ist wahnsinnig. Ich wusste gar nicht, erstens mal hat sie nur geredet, das waren im Grunde Monologe und das war so sinnlos, die Zeit, die ich da. Und dann gab es mal irgendeinen Streit wegen irgendwas anderem und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich möchte nicht mehr, dass du mich jetzt jede Woche anrufst. Ruf mich an, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann können wir reden oder wir sehen uns mal ab und zu mal, aber das ist einfach belastend. Und als ich mir das getraut habe zu sagen, ehrlich gesagt, ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, der mir das riet. Ja, ich musste mir erst sozusagen dazu raten lassen. Ich habe mir es nicht so richtig getraut. Und da habe ich das gemacht. Und ich muss sagen, seitdem, es ist Wahnsinn. Sie ruft mich zwar ab und zu noch an, aber es ist, sagen wir mal, einmal im Monat und so. Und das ist völlig okay, damit kann ich leben. Aber jede Woche ein Pflichttelefontermin, das ist Wahnsinn. Und als ich ihr das gesagt habe, das war wirklich eine extreme Befreiung, die ihr bis jetzt anhält. Schon 6, 7 Jahre.
Ja. Befreiung setzt ja auch immer eine Unfreiheit voraus. Weil man muss sich ja erstmal eingeengt fühlen, um sich danach frei zu fühlen, indem man die Entscheidung fällt oder eben auch nicht.
Ja, ja, klar.
Spur 3, Radioblog.
American Life. Im Café Lanier. CIA Email Farn.
This is a Global Tel Link prepaid call from
Adnan Sayed.
An inmate at a Maryland correctional facility.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Dieses Mal blockte Tom Leonhardt, ein Fan amerikanischen Radios.
Tom Leonhardt lebt in Halle, Saale und berichtet am liebsten über Forschung, Wissenschaftler und deren Geschichten. Im Radio liebt er gebaute Formate mit authentischen Charakteren und kuriosen Geschichten, gibt während Spendenkampagnen für US-Shows viel zu viel Geld aus und beobachtet sehr aufmerksam Entwicklungen im US-Radio- und Audiobereich.
I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom. About notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter.
27. Dezember. Nach Serial ist fast wie vor Serial. Radio hat es im Printbereich nicht einfach. Es gibt zwar auf nahezu jedem Sender eine Presseschau, aber in den wenigsten Zeitungen eine Radioschau.
Uh-oh.
Mit Serial hat sich das geändert. Fast schon überschwänglich euphorisch haben die Feuilletons vieler großer Tages- und Wochenzeitungen in Deutschland über die amerikanische Krimiserie berichtet, die als reiner Podcast, also ohne Anbindung an ein lineares Radioprogramm, produziert wurde. Nach über einem Jahr Recherche hat Reporterin Sarah König eine wirklich fesselnde Serie mit 12 Teilen geschaffen. Erzählt wird die wahre Geschichte eines Mordfalls aus dem Jahr 1999. Ein Teenager soll seine Ex-Freundin aus Eifersucht und Rache umgebracht haben. Bis heute sitzt der vermeintliche Täter im Gefängnis. Doch über den genauen Ablauf der Tat und die Hintergründe bestehen bis heute viele Zweifel. Der Fall taugt dazu, ein Millionenpublikum anzuziehen. So etwas habe es bisher noch nicht gegeben. Und das alles sei der Überraschungserfolg schlechthin. An dem Punkt würde ich gerne ein wenig widersprechen. Die Macher von Serial sind nicht einfach irgendwelche Personen. Konzipiert und realisiert haben die Show Redakteure und Reporter von This American Life, dem Flaggschiff des US-Storytelling-Radios schlechthin. Seit 1995, also fast 20 Jahren, produzieren dort Ira Glass und Kollegen grandiose Radiodokumentationen zu allen erdenklichen Themen. 2. Januar. Mit gutem Content kann man gut Geld verdienen. Die Summe klingt für unsere Verhältnisse fast schon astronomisch hoch. Das Podcast-Kollektiv Radiotopia hat 2014 mehr als 620.000 US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter eingesammelt. Aktuell haben sich hier 7 Podcast-Radioshows zusammengetan und eine Art Indie-Label für narrative Audioformate im Netz gegründet. Teilweise werden die Shows direkt als Podcast produziert, teilweise laufen gekürzte Versionen im linearen Radio. Die Shows bewerben sich in ihren Programmen gegenseitig, indem sie am Ende einer Episode auch die anderen Podcasts mit Ausschnitten anteasern. Das Ziel? Möglichst hohe Hörerzahlen für jedes Programm. Noch mehr Geld, 1,5 Millionen US-Dollar Risikokapital, hat Gimlet Media eingesammelt. Gegründet wurde die Firma von Alex Bloomberg, der jahrelang als Reporter für This American Life und Planet Money gearbeitet hat. Meines Wissens ist es einer der ersten privatwirtschaftlichen Versuche, mit Storytelling-Podcasts im Netz Geld zu verdienen, von einem Radiomacher. 8. Januar. Der Unterschied. Ein überstrapaziertes Schlagwort, Storytelling. In den genannten US-Shows werden Geschichten erzählt, von starken Protagonisten, die etwas Besonderes erlebt haben. Das gibt es im deutschen Radio auch. Eigentlich möchte ich aber auf einen anderen Punkt hinaus. This American Life hat Ira Glass. Radiolab hat Jed Abumrad und Robert Kralwitsch. 99% Invisible hat Roman Mars. Und Serial hat Sarah König. Ich denke zum Beispiel bei Radiolab intuitiv nicht an eine bestimmte Folge, sondern an Jed und Robert. Ihre Stimme, ihre individuelle Erzählweise und damit ihre Persönlichkeit und das Gefühl, das sie damit übertragen. Das bleibt bei mir am Ende hängen. Um es zuzuspitzen, wir haben in Deutschland keine Shows im Radio, sondern fast nur Sendungen. 13. Januar. Anleitung zum subversiven Hören 2015. Lineare Radioprogramme sind toll, vor allem wenn man ohne konkrete Absichten hört. Bestimmte Inhalte wie Features, Dokus und Reportagen brauchen aber Zeit zum Hören. Die haben wir nicht, wenn sie gesendet werden. Deshalb müssen alle Inhalte on demand verfügbar sein. Wir müssen nicht immer über den Teich schauen, um gute Radiostücke zu finden. Wir haben so viele schöne Programme in allen Wellen, wir finden sie teilweise nur nicht. Das liegt daran, dass viele Features zu schwierigen Zeiten gespielt werden und teilweise viel zu selten im normalen Programm angekündigt werden. In Dänemark werden spannende Radioprogramme mit aufwendigen Promos in TV und Radio beworben. Redet und teilt. Wenn euch ein Beitrag gefallen hat, teilt, twittert ihn und sprecht darüber. Gute Inhalte brauchen Aufmerksamkeit und die bekommen sie am besten, indem man über sie spricht. Ein deutsches Serial ist möglich. Allerdings müssen wir guten Radiomachern die Chance geben, sich auszuprobieren. Wer kann, der soll auch machen. Wenn ihr die Chance habt, probiert alles aus.
Und die Chance habt ihr hier. Auf dokublog.de seid ihr genau richtig. Hier könnt ihr eigene Feature und O-Töne hochladen und sie werden vielleicht in dieser Sendung ausgestrahlt. Und auf Twitter könnt ihr uns folgen, favorisieren und retweeten und einen Podcast gibt's auch. Jede Woche mit einem neuen Beitrag von dokublog.de.
Spur 1. Dokublog.
Frei sein. Reif sein.
Also selber mag man bestimmte Dinge nicht, die man tut, aber wenn man sich die wirklich eingesteht und die praktiziert, dann ist es auch wieder eine Befreiung, um sich davon zu lösen. Also ein ganz triviales Beispiel, man will arbeiten, ist aber eigentlich faul. Und indem man sich eingesteht, ich bin faul, jetzt eine Stunde lang mache ich nichts, dann habe ich wieder die Chance, befreie ich mich davon und finde wieder die Lust zur Arbeit. Also währenddem, wenn ich es aufgeschoben hätte und immer gesagt hätte, du musst, dann wäre niemals dieser Wandel gekommen.
Freiberuflich sein heißt, keinen Chef zu haben, aber gleichzeitig ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Mir geht es so bei Projekten, also ich zeichne, und da ist es so, da habe ich gerne ganz, ganz viele Einschränkungen, um mir da meine Freiheit zu erarbeiten. Also wenn ich Format, Thema, Farbe, Anzahl der Blätter bzw. Seiten festgelegt habe, finde ich das klasse. Wenn es heißt, mach, was du willst, du bist da völlig frei, da könnte ich schier verzweifeln, fällt mir einfach nichts ein. Also im Idealfall, je eingeschränkter ich bin, desto freier kann ich mich da entfalten.
Spur 4. Ausblick.
Feature. Er taufe. Frau T.
Vor 4 Jahren begann im Januar der arabische Frühling mit dem Tag des Zorns in Ägypten. Damals wurden auch Frauen mutiger, wenn sie es nicht schon vorher waren. Frauen in arabischen Ländern sind verschleiert und von Männern unterdrückt. So will es das gängige Vorurteil. Dass dem nicht so ist, hat Rebecca Hillauer für ihr Feature über arabische Filmemacherinnen recherchiert, das kommende Woche produziert wird. Sie ist im letzten November sogar zu einem Frauenfilmfestival nach Kairo gefahren. Sowas gibt es. Ich habe mich am Telefon mit ihr verabredet, um Näheres zu erfahren.
Herr Wessels?
Frau Hillauer, guten Tag. Was haben Sie denn herausbekommen? Sie waren auf einem Frauenfilmfestival in Kairo. Wurde das denn viel beachtet?
Ja, offensichtlich schon. Amal Ramses meinte, sie würden im Grunde das Festival so ein bisschen offiziell mit Nichtachtung, nicht bestrafen, aber behandeln. Also es scheint da offiziell schon noch ein Zwiespalt zu bestehen. Was machen wir denn mit solchen Filmen? Die dort gezeigt werden müssen, wo erst der Zensurbehörde vorgelegt werden, müssen genehmigt werden.
Und kommen da auch Männer eigentlich hin?
Ja. Viele Männer. Also das ist total gemischt. Und die Filme beschäftigen sich nicht ausschließlich mit Frauen, sondern mit gesellschaftlichen Problemen oder Geschlechterverhältnissen, was offensichtlich auch Männer interessiert. Also das war wirklich paritätisch besucht. Auch viele junge, also vor allem sogar junge Leute kamen dahin. Ich denke, viele Filmstudenten natürlich auch, da eben zurzeit wenig Touristen in Kairo überhaupt sind, habe ich außer den geladenen Filmemacherinnen überhaupt keine Ausländer dort vor Ort gesehen.
Die Arabellion 2011 schien ja eine Erleichterung zu bringen. Wie erleben die Filmemacherinnen, die Sie porträtieren? Die eine ist Tunesierin, die andere Ägypterin, sie lebt in Kairo. Wie erleben Sie denn jetzt das Scheitern der Arabellion?
Ob die so gescheitert ist, das ist die große Frage. Also das wollen sie jedenfalls nicht so sehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich hoffe es auch nicht. Im Moment scheint es so zu sein. Was ich vor Ort aber gehört habe und was die Frauen mir auch erzählt haben, also sie denken und hoffen einfach, dass es jetzt nur eine Pause ist. Wenn man es jetzt in einem größeren Kontext sieht, historisch, geschichtlich, hoffen sie einfach, dass es weitergehen wird in eine Demokratisierung, eine Liberalisierung. Nadia Fendi spricht auch von Säkularisierung. Und dass das im Moment einfach so ein Rollback ist.
Und Optimismus braucht man, wenn man in den arabischen Ländern Filme machen will.
Auf jeden Fall. Optimismus und einen sehr starken Willen. Also die wollen was erreichen. Denen geht es um mehr als um einen Film zu machen. Es geht auch viel um zu zeigen und zu spiegeln, wie es vor Ort aussieht.
Mehr in dem Feature, weil ich Luft zum Atmen brauche, arabische Filmemacherinnen als Spiegel ihrer Gesellschaften von Rebecca Hillauer, zu hören in SWR 2 am 11. Februar um 22.03 Uhr in SWR 2. Vielen Dank, Frau Hillauer.
Spur 1. Doku-Blog.
Befreier. Eberief. Erbe. Reif.
And we even started a new project that we call Human Interest. Anyone and everyone, we say, doesn't really exist. Just found out. There aren't so many opportunities, actually.
Schon eine Weile her, dass Christian Klaus dieses Feature auf dokublog.de geladen hat. Jetzt bittet er um seine Befreiung aus der Ungesendetheit. Sie sei ihm gewährt.
So.
Das Feature ist eine Arbeit aus dem Jahr 2011, bei dem eines meiner Instrumental mit einem Interview von Wolfram Wessels mit Julie Shapiro von Third Coast Radio in Szene gesetzt wurde. Ich hatte dabei großen Spaß, Teile dieses aussagekräftigen Interviews zu schneiden und dem atmosphärischen Beat hinzuzufügen. Inhaltlich geht es ursprünglich unter anderem darum, dass das Feature vermehrt auch auf Internetplattformen und nicht nur im Radio seinen Platz findet. Inhaltlich habe ich mir wichtige Bezugspunkte herausgesucht und sie mit und zu mehr oder minder Nonsensphrasen zusammengeschnitten.
Producers are using their audio skills off the radio. Always remember the use of sound and telling the story. Everything has changed so much, but it's, you're right, it's completely different these days. Because as everyone's going through financial hard times.
Yeah, sure, yeah, sure.
Spur 5. Nachrichten aus dem Off.
Off-Nachrichten. Nicht auf dem Chor. Traf noch Chefin.
Nachrichtenredakteurin Christiane Renier hat wieder Meldungen aus dem Papierkorb gefischt.
Dakar. Die Polizei in Bangladesch hat zwei Teilnehmer von Protesten gegen die Regierung erschossen. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Nach Polizeiangaben griffen mehr als 5000 Anhänger der größten Oppositionspartei, Bangladesh Nationalist Party, im südlichen Distrikt Noakhali Polizisten mit Stöcken an und verletzten 8 von ihnen. Die Polizei sei so wörtlich aus Notwehr gezwungen gewesen, das Feuer zu eröffnen, hieß es. In Bangladesch nehmen die politischen Spannungen zu. Die Regierung hat Demonstrationen verboten, Aktivisten wurden verhaftet und das Büro der Oppositionsführerin Zia abgeriegelt. Bus- und Fährverbindungen zwischen der Hauptstadt Dhaka und dem Umland wurden stillgelegt. Die Menschen in Bangladesch leiden seit vielen Jahren unter Korruption und politischer Gewalt. Stockholm. In Schweden wird über ein Aufklärungsvideo im Kinderfernsehen gestritten. Darin hüpfen, singen und tanzen männliche und weibliche Geschlechtsteile, angetan mit Hüten, Sonnenbrillen und Mikrofonen. Allein auf Facebook haben mehr als 5000 Nutzer den Clip kommentiert. Die meisten davon finden ihn furchtbar. Auf YouTube ist das Video fast 2 Millionen Mal abgerufen worden. Rio de Janeiro. Die Guanabara-Bucht vor der zweitgrößten Stadt Brasiliens erhebt Anspruch darauf, das dreckigste Gewässer der Welt zu sein. Die dort wohnhaften Fische untermauern derzeit diese These, indem sie zu Tausenden sterben. Wissenschaftler haben die toten Fische untersucht und kamen irritierenderweise zu dem Schluss, dass die Tiere nicht an der Wasserverschmutzung gestorben sind. In die Bucht werden Abwässer und Industrieabfälle geleitet. Zusätzlich treiben dort zahllose Tierkadaver. Kürzlich wurden dort auch superresistente Keime aus Krankenhausabfällen gefunden. In 2 Jahren sollen in der Bucht die Olympischen Seglerwettbewerbe ausgetragen werden. London. Ein Engländer hat seinen Goldfisch operieren lassen, für umgerechnet 380 Euro. Der Fisch habe unter einer lebensbedrohenden Verstopfung gelitten, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Tierärztin Faye Bethel habe fast 1 Stunde für den Eingriff benötigt. Um den 7 Zentimeter langen Fisch zu betäuben, seien Anästhesiegase ins Aquariumwasser geleitet worden. Wie es dem Fisch nach dem Eingriff ging, ist nicht bekannt. Bern. Deutsche Pizzen können auch künftig nicht in die Schweiz geliefert werden. Das hat der Schweizer Zoll mitgeteilt. Als Grund wurde Wettbewerbsverzerrung genannt. Deutsche Pizza ist billiger als die in der Schweiz. Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee hatte vergeblich versucht, die Regelung zu ändern. Sie spricht von einem Quasi-Exportverbot. Pizzaboten können ihre Ware abends nicht anmelden, weil die Zollbehörde dann geschlossen ist. Konstanz. Ein Einbrecher hat 200 Barbie-Puppen gestohlen, die sich in einem verschlossenen Speicher in einem Mehrfamilienhaus befanden. Der Wert der Puppen wird zusammen auf mehrere tausend Euro geschätzt. Über die Motive des Täters gibt es keine Angaben. Koblenz. Den Rundfunkbeitrag muss jeder zahlen, auch Janosch Stettler aus Koblenz. Bei Janosch handelt es sich allerdings um einen ungarischen Jagdhund. Janoschs Herrchen vermutet, dass das Ganze ein Scherz sein soll. Der Hund sei im Internet auf der Seite rundfunkbeitrag.de angemeldet worden.
Das war die erste Sendung von Mehrspur Radio Reflektiert in diesem Jahr. Dabei waren Michael Ambros, Christian Klaus, Rudyard Hasel, Rebecca Hillauer, Christoph König, Konrad Ley, Tom Leonhard, Christiane Renier, Klaus Schirmer, Hans-Burkhard Schlichting, Christine Werner und Wolfram Wessels. In der Februar-Ausgabe geht es um Maskenfall. Wer lässt seine Maske fallen? Gibt es einen Fall Maske? Was ist überhaupt mit Masken? Wie klingt es, wenn man unter einer Maske spricht? Wie, wenn sie fällt? Laden Sie O-Töne und Feature auf dokublog.de. Dort gibt es auch die Beiträge dieser Sendung in voller Länge und noch viele andere mehr. Wenn Sie draufgehen, können Sie auch gleich den Radioblog verfolgen, den ab jetzt auch Christian Grasse bestückt. Also dokublog.de lohnt sich.
Also zu viel Freiheit ist totaler Quatsch.